BR Heimat lesen.
Recht herzlich, grüß Gott miteinander und willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon ist der Frühbeiß Stefan. Sagen Sie, kennen Sie Arthur Achleitner? Ich gestehe, ich kannte ihn nicht. Arthur Achleitner war erstens Niederbayer und zweitens Schriftsteller. Gebürtig in Straubing, 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Gut gemeint, aber nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, schreibt Wikipedia, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner begleitete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den Wittelsbacher und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisiert er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. 1897 verlieh Friedrich I., Herzog von Anhalt, Achleitner den Titel eines Professors und drei Jahre später, 1900, den Titel eines Hofrats. Weitere drei Jahre später wurde Achleitner durch den gleichen Landesherrn zum Geheimen Hofrat befördert, was offensichtlich noch mehrer ist. Am 29. September 1927 starb er 69-jährig in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. In den kommenden Wochen werden wir uns seinen Erlebnissen zuwenden. Und sowas kann niemand besser vorlesen als Christian Jungwirth. Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Ich wünsche Ihnen beim Zuhören viel Vergnügen und der gräbige Radiostand.
Der Grenzregulator. Drei Jahre wird's beiläufig her sein, dass der bayerische Oberzollaufseher von Kiefersfelden im Unterinntale den lang gehegten Wunsch, seine Junggesellenstube mit einer Pendule zu schmücken, damit er, wie das Grenzaufseherpersonal stets weiß, wie viel es geschlagen hat, zur Realisation zu bringen, sich entschloss. Frühmorgens ließ er seinen Gaul vor das Wägelchen spannen und eine Viertelstunde später stellte sein Kutscher das Zeugel beim Auracher in Kufstein ein, während der Oberzollaufseher sich zum Uhrmacher begab, wo Regulatoren in reicher Auswahl vorhanden waren. Das Herz tat einem weh und die Ohren sausten einem, wenn die Uhren alle zu schlagen begannen. Für 10 österreichische Gulden war eine Pendule endlich erstanden, doch halt! Just im Augenblick, wie der Zehner in die Tasche des Uhrmachers glitt, fiel es dem Käufer ein, dass der Regulator ja zollpflichtig sei beim Eintritt in königlich bayerisches Land. »Wenn der Herr Oberzollaufseher sonst keine Schmerzen hat, das zollfreie Hineinbringen wäre das Wenigste«, meinte der tirolerische Uhrmacher lachend. »So«, erwiderte der Aufseher, »ja, ganz genau. Ich wette um 5 Gulden, dass der Regulator über die bayerische Grenze kommt und wenn Sie selbst mit allen Grenzern aufpassen, wie die Haftelmacher.« »Na, das möchte ich doch sehen«, erklärte der Oberzollaufseher und hielt die Wette, die am nächsten Sonntag bei Pauli in der Klause, eine der berühmtesten Tiroler Weinkneipen hart an der Grenze der gefürchteten Grafschaft Tirol und dem Königreich Bayern, ausgetragen werden soll. Gegen Abend ließ sich der Oberzollaufseher heimfahren und gleich nach der Ankunft wurde das Grenzpersonal zusammengerufen und von der Wette mit dem Bemerken verständigt, dass der Oberzollaufseher 10 Mark als Preis für denjenigen aussetze, der den Regulator samt den Schmuggler abfängt. Nun ging's mit Feuereifer hinaus in die finstere Nacht. Eine lebendige Zollkette wurde aufgestellt bis zum Inn und den Tierberg hinauf. Mit Luchsaugen durchbohrten die Grenzer die rabenschwarze Nacht. Hart an der Grenzgemarkung hatte der Chef selbst sich postiert und lauerte auf den Überbringer des Regulators. Müsst mit dem Teufel im Bunde stehen, wenn ein gewöhnlicher Sterblicher ungesehen über die Grenze käme. Der Kufsteiner Uhrmacher muss die Wette verlieren. Ist doch sehr einfältig von dem Tiroler, eine aussichtslose Wette zu parieren. Der Mensch muss eine kuriose Meinung von der bayerischen Grenzwache haben, dass er sowas riskiert. Na, der soll am Sonntag im Terlaner schwimmen, aber auch die ganze Zeche berappen. Von der Kufsteiner Kirche schlägt es bereits 4 Uhr. Sachte beginnt es zu dämmern und noch immer ist nichts, absolut nichts zu sehen. Durch ist der Regulator nicht, wenigstens auf der Landstraße nicht. Der Oberzollaufseher wird springgiftig und gibt das Signal zum Sammeln. Keiner der Grenzer hat etwas wahrgenommen, trotz der gespanntesten Aufmerksamkeit nicht das geringste. Bis auf die gewöhnliche Wache wird das Personal entlassen. Mit dem Bedauern auf den nicht erwischten 10-Mark-Preis kriegt alles in die Federn zur verspäteten Nachtruhe. Am ärgerlichsten der Oberzollaufseher, der schon im Bett dem Kufsteiner furchtbare Rache schwört. Mitten im Sinnieren, wie er den Tiroler schlenken kann, schlägt es im Zimmer deutlich 5-mal und fröhlich tickt es dann weiter im gleichmäßigen Tempo. Schockschwere Not. Mit einem Satz ist der Oberzollaufseher aus dem Bette. Richtig. In der Ecke hängt eine Pendule, ein Regulator. Sein Regulator von Kufstein, vollständig aufgezogen und auf die Minute die richtige Zeit anzeigend. Der Aufseher greift sich an die Stirn. Er zwickt sich in die Ohrläppchen, um sich zu versichern, ob er wacht oder träumt. Nein, es ist kein Traum. Der Regulator ist wirklich da. Wie der aber über die Grenze kam? Die Erklärung dafür muss er augenblicklich haben. Das ganze Haus wird alarmiert. Die erschrockenen Grenzer fahren aus den Federn und greifen nach den Waffen, als wäre die Station überfallen. Kein Mensch weiß, wie der Regulator hereingekommen ist. Eine ganz unfassbare Geschichte. Alle Hausbewohner werden vernommen. Zum Schluss auch der Kutscher. Der war nicht wenig erstaunt, dass wegen des Regulators so ein Spektakel verursacht wird. Wie der Regulator ins Zollhaus kam? Ganz einfach. Der Kufsteiner Uhrmacher übergab dem Kutscher die Pendule für den Herrn Oberzollaufseher. Und ohne weiter was zu denken, schob der Kutscher die Uhr in den leeren Futtersack und fuhr mit dem Herrn und der Uhr im Wagen gemütlich heim. Zur Abendfütterung fand der Kutscher den Regulator wieder, hing ihn im Zimmer seines Herrn auf und dachte weiter an nichts als an Ross und Stall. Das ganze Grenzpersonal lachte, wie es den Sachverhalt erfuhr. Nur der Oberaufseher nicht, der selbst zum Schmuggler geworden war. Er verzollte die Pendule ordnungsgemäß, zahlte die verlorene Wette und seit jenem Tage trägt er den Spitznamen der Grenzregulator.
BR Heimat lesen.
Der Bettellots Adam. Ein seltsamer Mensch, dieser 70-jährige Adam. Ein dürres Männlein, gebeugt von der Last der sturmdurchtosten Jahre, mit einem faltenreichen Gesicht, aus dem aber die listigen Augen ganz jugendlich in die stolze Bergwelt blicken. Man könnte den Gesichtsausdruck gutmütig und treuherzig nennen, wenn nicht die kleinen Augen eine große Schalkhaftigkeit und Klugheit verrieten, die sich gewöhnlich zum Schaden anderer Leute bekundet. So alt der Adam ist, zur Arbeit nach bäuerlichen Begriffen wäre er noch immer tauglich, aber er mag nicht. Schon seit schier einem Menschenalter nicht. Er geht lieber pechern und bettelt dabei. Pechern gehen bringt Konflikt mit dem Forstschutzgesetz und mit den Forstleuten, steht der Adam schon lange Jahre auf Kriegsfuß. In Servitutswaldungen der Bauern kommt es vor, dass gutherzige Leute dem Loder das Pechsammeln gestatten, freilich nicht gerade zum Nutzen des Forstes. Aber was scheren sich die Bauern um forstgerechte Behandlung des Waldes? Schlagen, was brennbar ist, und für die Aufforstung soll der liebe Gott sorgen. Freilich, die kaiserlichen Forstleute, die tun, als gehöre die ärarische Waldung ihnen persönlich und lassen einem armen Teufel nicht einmal das bissel Pech abklauben, das die Tannen ausschwitzen. Also das Pechern ist verboten, aber gerade extra deswegen geht der Adam pechern. Und je öfter man ihn deshalb abstraft, desto fleißiger sammelt er das Harz, für das er wenige Kreuze erhält. Erwischt ihn ein Forstwart beim Pechern und wird der Adam vor den Bezirksrichter geführt, dann pfeift der Damerl auf jeden Rechtsbeistand. Er lässt sein Mundwerk laufen wie ein Mühlenrad, und in der ersten Zeit ist es ihm wahrhaftig gelungen, den Richter durch sein treuherziges Auftreten rumzukriegen. Da jammerte der Adam über sein hohes Alter, das ihn zur schweren Bauernarbeit untauglich mache. Er schilderte mit hinreißender Beredsamkeit die Qualen des Hungers, dass die Zuhörer schier das Knurren des leeren Magens zu vernehmen meinten. Und was das Pechern anlangt, so sei ihm das von verschiedenen Bäuerinnen verlaubt worden. Später allerdings kam auch der gutherzige Richter dem Loder auf die Schliche, und die Strafliste wuchs zu bedenklicher Länge, und sein Akt schwoll immer mehr an. Die höchste Strafe erlitt er vor kurzem, und seine Abhandlung vor Gericht erregte das Interesse des ganzen Oberennstales. Hoch droben, in der Almregion des Viehberges, in einer idyllischen Hochtalmulde, Sauboden genannt, von wo aus man den eisgegürteten Dachstein in den Äther ragen sieht, hat der Bettellotz Adam den harzreichen Waldbestand sich zum Pechern ausersehen. Ihn schreckte nicht der mühsame Aufstieg durch die Bergwildnis auf schauerlichem Pfade, nicht Nacht und Sturm. Als Kind rauer Eltern aufgewachsen im Hochland, vertraut mit allen Gefahren des Gebirges, an die härtesten Entbehrungen gewöhnt, klettert der 70-jährige Greis heute noch mit der Gemse um die Wette und schleicht trotz der Ungetüme von eisenbeschlagenen Bergschuhen geräuschlos über die felsigen Pfade. Der Himmel mag bersten und Wolkenbrüche herabprasseln, der Damerl steigt unentwegt aufwärts und seine Lichter durchbohren die finstere Nacht wie Katzenaugen. Eine Schauernacht war's, wie der Adam von der Rahnstuben, einer Holzknechthütte zwischen himmelanstrebenden Felswänden, über den Bruch aufwärts strebte. Gegen den schweren Regen schützte ihn der umgeworfene Kotzen, ein grobes Stück steirer Loden, die nackten Knie sind das Nasswerden schon gewohnt. Die Nacht im Freien zuzubringen, ist für den Adam nichts von Bedeutung. Früher war's freilich schöner. Da war der Damerl ein fescher, schneidiger Bursche, dem manche Sennerin beim Almbesuch freiwillig das Stückchen Zucker in den Schnaps gab, was im steirischen Hochland eine herzerfreuende, minnigliche Bedeutung hat. Die zuckersüße Lieb ist hier buchstäblich zu vernehmen, und's Fensterl gehen überflüssig, wenn der Enzian oder Vogelbirene durch die Brändlerin gesüßt ist. Damals hatte Adam auf solche Schnapsschwände allemal gleich gesungen: »Derndl, wo hast denn dein Lierger statt?« Vergangene Zeiten das. Jetzt kriegt der alte Damerl keinen Zucker mehr in den Schnaps, und vom Übernachten ist auch keine Rede mehr. Dem Bettellotz Adam wollen die Brändlerinnen nicht einmal mehr ins Heu lassen, weil er der berüchtigte Bettellotz Adam ist. Heute muss ihm eine Rindenhütte genügen oder Fichtenäste mitten im Hochwald. Ihm genügt eine solche Liegerstatt auch. Schusslicht war noch nicht, als der Damerl aus den Ästen kroch und im Sauboden das Pechern begann. Eifrig, ohne viel Geräusch, kratzte er mit dem Knicker das Harz aus den Fichten in seinen Schnappsack. Hurtig von Baum zu Baum, die bebarteten, halberstickten Lerchen verächtlich beiseite lassend. Ein plötzliches Knacken lässt den Damerl aufhorchen. Schnell gleitet der Sack zu Boden, aber schon steht der Forstwart in Uniform vor ihm. »Gib die«, heißt es, und »na«, lautet die raue Antwort. Dem Damerl seine Messerklinge blitzt durch die Luft und die beiden sind aneinander. Ein kurzes Ringen und der Alte liegt bezwungen am Boden. Schnappsack und Messer versorgt der Forstwart, dann wird der Damerl durch die Bergwildnis abwärts transportiert, dem Gerichtsgefängnis zu. Wär allweil noch besser im Kotter, wenn nur nicht die gestrengen Gerichtsherren wären, die aus einer Mucken gleich einen Elefanten machten. Wie der Adam es diesmal auch anstellen wollte, es nutzte nichts. Er versuchte zu konstatieren, dass er auf nicht erarischem Grund pecherte. Allein das Verbrechen der öffentlichen Gewalttätigkeit mit gefährlicher Messerdrohung und Angriff einer Person in Ausübung der Dienstpflicht blieb auf ihm sitzen. Gleich viel, auf welchem Grund und Boden die Tat geschah. Einige Tage Pechern kostet verschiedene Tage Gefängnis, aber die öffentliche Gewalttätigkeit, Die hat 8 Monate Kerker eingebracht. Der Damerl schaute dem Oberrichter verdutzt ins Gesicht. 8 Monate für das bissel Rumfuchtel mit dem schartigen Messer? Das versteht der Adam nicht. Und deshalb hielt er an die Gerichtsherren eine Ansprache, wie der beste Landadvokat. Aber appellieren geht nicht, weil die Sache schon in zweiter Instanz verhandelt ist zu Leoben. Also die Strafe annehmen. Der Damerl möchte sich die Geschichte zwar noch überlegen, aber die Herren vom Gericht erklärten, er hätte sich den Angriff auf den Forstwart auch früher überlegen sollen. Aber der 70er und ein blutjunger Forstwart? Tut nichts, 8 Monate mit Rücksicht auf die vielen Vorstrafen. Kopfschüttelnd verließ der Bettelotz Adam das Gerichtsgebäude und in selber Stunde die Amtsstadt. All seinen Groll ließ er an seinen Füßen aus und marschierte, weil ihm das Geld zum Fahren fehlte, den etwa 20-stündigen Weg in kaum 16 Stunden hin zu seiner Keusche hoch droben im Gebirge. Wenn das die Gerichtsherren in Leoben erfahren, die werden sich nicht wenig ärgern, und das ist dem Bettellotz Adam seine Rache für das Urteil. Was er dann machen wird? Mit den Augen zwinkernd meinte der Damerl, er werde schandenhalber die Strafe schon absitzen. Und wegen dem Pächern? Pächern geben muss er, weil er leben müsse. Aber künftighin werde er das Pech von den Bäumen mit der Zunge abschlecken und kein Messer mehr mitnehmen. Da brauche sich der Forstwart nicht mehr vor einem 70-jährigen Greis zu fürchten. Und die Gerichtsherren bringen dann keine Gewalttätigkeit mehr fertig. Ja, so mach ich's, sagte der Damerl und schlich in den Wald.
BR Heimat lesen.
Hirsel, der Spekulationsflößer. Dort, wo die jugendliche Isar mit ihren lichtgrünen Wellen in munterem Laufe, die tirolische Heimat verlassend, bayerisches Gebiet berührt, dort liegt in entzückender Schönheit der uralte Ort Mittenwald, zu Füßen des majestätischen Karwendelstockes, im Westen bewacht vom wild zerklüfteten Wetterstein, der seinen Namen nicht mit Unrecht führt, denn er bringt das Unwetter, alles Schlechte von seinen schauerlichen Schrofen herab zu den prächtigen Bewohnern Mittenwalds. Einst ein rätischer Volksstamm, später von den römischen Legionen unterjocht, sind die Mittenwalder recht brave Bayern geworden und der Hirsel mit. Das hat er auch anno 1870 kraftvoll bewiesen, so dass er mit dem eisernen Ehrenzeichen auf der breiten Brust heimkam. Da hat der sakrische Bursch dann gesungen im Wirtshaus, wie es draußen und in Frankreich gewesen ist. »Mir sind die tapfern Bayern«, sagt jeder, der uns kennt, »waren stets nur die Flotten in unserem Regiment. Im Juli anno 70, da ging der Teufel los, da wollte uns verschlingen der stolze Herr Franzos. Da riss er wie vom Zaune herunter einen Streit, weil er glaubte, Deutschland sei nicht einig, kampfbereit. Diesmal hat er sich verrechnet, der schlaue Bonaparte. Die Deutschen haben sich gar schnell zusammengescharrt und sind mit stolzem Mut gen Frankreich ausmarschiert und haben die Franzosen gehörig regaliert. Bei Weißenburg, ihr Leut, da gab es großen Streit. Da ging's in Sturmeslauf den hohen Geißberg nauf. Wir gaben kein Pardon dem stolzen Wüstensohn, haben alles niedergrennt, das ganze Regiment. Wir denken unser Lebtag an Hagenau und Wörth. Was das für ein Gemetzel, das war ja unerhört. Wie dort die Menschen lagen, wie Berge aufgeschicht. Dennoch ging es vorwärts, das Frankreich ward besiegt. Frankreich ist die Parole, Paris das Losungswort, dass ihn der Teufel hole, den großen Lügner dort. Und immer Mann an Mann ging's immer drauf und dran. Das haben wir uns angewöhnt, beim Regiment. So oft der Hirsel ins Wirtshaus kam, allemal musste er das Lied singen und im Chorus sang dann alles mit. Seine Buben kannten das kernige Lied auch schon, weil der Vater es ihnen vorgesungen, wenn er abends heimkam von der Flößerarbeit. Der kraftvolle Hirsel war seines Zeichens ehrsamer Flößer auf der Isar, ein kreuzbraver Mensch mit Fäusten wie Hämmer, ein stämmiger Bursch, der durch seine Hände Arbeit das kleine Anwesen rüstig in die Höhe arbeitete und ganz nach Herzenswunsch Liesel heimführen konnte, als er Kronentaler genug beisammen hatte. Sein Liesel war gar ein handsames Weibsbild. Nicht groß, aber dammisch fleißig und eine Häuserin wie nicht leicht wieder eine zwischen Scharnitz und Walchensee. Das war auch notwendig, wie der Hirsel viel von Haus weg war, allweil unterwegs mit seine Flöß, die er bald als Floßknecht, dann aber auf eigene Rechnung Isar abwärts nach München brachte. Und während der Kriegsjahre gar, da hat die Liesel ausgestanden grog nur. Der Mann fort, in Frankreich drin, keine Stund vor dem Zuwinksindel sicher und das Weib alleine, zwei Buben im Hause und einen unterm Herzen. Aber tapfer wie der Mann im Feld, so hielt sich das brave Weib wacker am häuslichen Herd und verzagte nicht. Mit einer Dirn ließ sich die Bauernarbeit schon bewältigen und ein Auskommen finden. Freilich, Würst und Fleisch kamen nicht zu viel auf den blank gescheuerten Tisch, aber das macht nix, und dem Buben war die Schmalzkost eh lieber. Wie der Hirsel wieder kam, da ging's dann gleich anders. Der fuhr ganz sackerisch drein in die Arbeit, zuerst das Haus auf dem Lechen, dass alles wieder völlig in drei kam, und dann drunten am Wasser. Langholz hatte das Forstamt genug schlagen lassen und harrte des Verflößens nach Tölz und München. Und der fleißige Hirsel, der die Mucken der wilden Isar genau kannte, der fuhr wieder teufellos und sicher brachte er die Flöße hinaus. Ihn genierte keine Stromschnelle und das gefürchtete Winkelwerk, die Reiben, hätte er mit verbundenen Augen ausfahren können und die Schuss machten ihm mehr Vergnügen als Befürchtungen. War hier und da der Wasserstand niedrig, er fuhr doch und nahm dann einen Flößer mehr mit, wegen der Arbeit zum Flottmachen. Aber er fuhr nicht oft auf und wenn, dann ging's wie das leibhaftige Donnerwetter ins kalte Wasser. Die Bretter flogen hinaus an den schweren Seilen und kraftvoll war das Floß emporgehoben, bis die Wellen es wieder erfassten und die Fahrt weiterging. Grad unser Hirsel ist so einer von den Arbeitern auf dem Wasser, von denen ein berufener Kenner, wie Max Haushofer schreibt, die Männer von Lenkries und aus der Jachenau stellen zu dem Geschäfte der Flößerei Arbeiter von erstaunlicher Kühnheit und Gewandtheit. Arbeiter, welche in Bezug auf Technik wohl von den berühmten Schwarzwaldflößern auf der Kinzig und Wolf, an Kühnheit aber nirgends übertroffen werden. Die Flößer aus dem Isarwinkel sind ein Geschlecht von Riesen, gewohnt, mit wilden Bergwassern zu kämpfen. Ja, einer von diesen, das war unser Hirsel, der einige Jahre hindurch durch die Flößerei einen guten Verdienst hatte, bis eine Stockung eintrat. Das Forstamt hatte wenig schlagbares Holz zum Verflößen, das wenige war bald weg und für die Isarflößer kam, da neue Flöße nicht zuzurichten waren, die verdienstlose Zeit des Feierns. Dem Hirsel passte diese Nichtstuerei gar nicht. Er zählte die Batzen und schob seine langen Beine hinüber über die Grenze in die Scharnitz auf tirolischem Boden, wo die Römer einst geherrscht und die Franzosen unter Ney im Jahre 1805 die alten Befestigungen verwüstet haben. Noch war der Zoll auf Nutzholz nicht so hoch. Der Hirsel spekulierte also auf Tiroler Langholz zum Verflößen auf eigene Rechnung nach München. Müsst mit dem Teufel zugehen, wenn er sein Floß nicht gut anbrächte auf der unteren Lenz zu München. Gelang ihm auch richtig ein paar Mal, und allemal brachte er in der Geldkatz die profitierten Kronentaler wieder rein in die Berg. Dann aber kam's gar anders. Wieder hatte der Hirsel Flöße, und zwar diesmal eine große Anzahl am Isarufer zu München liegen, aber kein Holzhändler ließ sich blicken. Holz genug, hieß es überall, wo der geängstigte Hirsel auch anfragte. Wer aus dem Bayerischen Wald so viel Holz mit der Ostbahn kommen? Von Tag zu Tag wartete der Hirsel auf Käufer. Das Lendgeld machte dieses Warten bereits kostspielig. Der Lendmeister verlangte den üblichen Lagerzins. Der Hirsel rannte wie verzweifelt herum, bis er endlich einen Käufer fand. Aber der gab kein Bargeld, bloß ein Handgeld, das andere in drei Monaten. Der Hirsel biss in diesen sauren Apfel, denn was wollte er machen? Das Lendgeld zwang ihn, die Flöß zu demontieren und aus dem Wasser zu ziehen. Der Holzhändler ließ die Langhölzer holen und der Hirsel schlich trübselig auf der Landstraße heim. Was ihm schwante, trat ein. Die Spekulation missglückte. Der Mann zahlte nicht und das schöne Langholz war futsch. Arbeit unten an der Isar gab es auch nicht mehr. Kein schlagbares Holz vorhanden, also auch keine Zurichtarbeit. Dazu der Winter vor der Tür. Vorbei schien die Zeit des Verdienstes, wie jene für immer geschwunden ist, als die Mittenwalder Flößer Bozner Wein und Südfrüchte zum Wassertransport übernahmen, da der Handelszug von Augsburg, der Fuggerstadt, von Nürnberg über Mittenwald nach Tirol und Italien führte und von Florenz und Venedig mit Kostbarkeiten wieder heraus über Bozen und den Brenner auf Saumrossen in die Scharnitz und nach Mittenwald, von wo die Straße über Partenkirchen hinausging in das weite Gebiet deutschen Gewerbefleißes. Eine glückliche Zeit damals, von der den Mittenwaldern die schwungvolle Geigenindustrie geblieben ist. Wie das Dampfross über den Brenner kam, war's vorbei mit der glücklichen Zeit. Dem Hirsel sein Großvater und dieser wieder vom Andl, die wussten noch zu erzählen von der Pracht und Herrlichkeit zu Mittenwald, als Haupthandelsplatz zwischen Venedig und Nürnberg. Die Venezianer wurden vom Herzog Sigmund beleidigt und deshalb verlegten sie ihren Bozner Markt nach Mittenwald, wo sich die Stallungen und Warenlager immer mehrten. So bauten Richter, Rat und Gemeinde zu Mittenwald im Jahre 1470 ein eigenes großes Warenhaus und an der Lände unten für den Wassertransport einen Stadel mit einer Stube. Sie zeigten dies dem Bischof Johann von Freising als Landesherrn an, mit den Worten, sie hätten ein gemeines Haus für Ballen und anderes Gut erbaut, damit die Güter und Kaufleute vor Unrat verhütet werden. Jeder Wagen, der beim Ein- und Ausfahren der Straße mit Trockengut ankommt und dieses im Ballenhaus niederlegt, soll dafür ein Kreuzer Hausgeld zahlen. Wird aber anderes Gut darin niedergelegt, so soll von demselben wie von den Ballen ein Hausgeld gegeben werden. Liegen Güter länger als eine Nacht, so sollen sie von jeder weiteren Nacht 2 Pfennig oder einen halben Kreuzer geben. Dafür aber soll solche Kaufmannschaft den Kaufleuten getreulich bewahrt werden. In den damaligen Warenhäusern wurde großes und kostbares Gut niedergelegt. Aus der Levante und Italien waren aufgestapelt alle Gewürze und Südfrüchte. Ballen mit Baumwolle, Pfeffersäcke, Lageln mit Kamlit, Säcke mit Zitwar, Büschel Filetseide in Löschen, Truhen mit Kanel, Säcke mit Johannisbrot, Büschel mit Löschen, schwarze und weiße Pokaschün enthaltend, Lageln mit Muskatblumen, Säckler mit Safran, Säcke mit allerlei Gewürzen und Fastenspeisen. Säcke mit Ingwer, Nägelein und Zibeten, Taffata und Joppenseide, Schreibpapier, Weihrauch und so weiter. Aus Schwaben, Franken, Bayern, Sachsen und den Rhein und Niederlanden wurden nach Tirol, Venedig und noch weiter verladen Fässer mit Kupferdraht, Viertelfässer mit weißen Blechen und Messing, Bodenfässer mit schwarzem Eisen, Schocke mit Stürzen, Säume mit Gewand, Tücher von Aachen und Putzbach, Frankfurt, Friedberg und Seligenstadt, Säume mit Gewand von Köln, blaue Tücher, rote und weiße Kürsaten, Speyerer und Herrenthaler Tuch, Ballen und Fässer mit Barchant, Pansern, Hundskappen, Haarbändern, Nadeln, Fingerhüten und Messern, Buchsbaumkämme, Kröpf, Geiß und Luchsfelle, Lädlein mit Gold und Silber und Heftlein mit Abenteuer gezeichnet und so weiter. Das Leben und Treiben in Mittenwald vermehrte das Geleite der Kaufleute, Krämer, Pilgrime und anderes fahrendes Volk, reitende und laufende Boten, die von den Kaufleuten des Deutschen Hauses in Venedig und aus den großen deutschen Handelsstädten mit ihren Geschäftsbriefen hin und her gesendet wurden. Die Augsburger Boten, die durch Mittenwald kamen, waren von Venedig bis Augsburg auf 13 oder 14 Tage auf dem Wege. Die Nürnberger Boten liefen diesen Weg gewöhnlich in kürzerer Zeit. Der Bote Balthasar Nagler aus Nürnberg legte denselben im Jahre 1473 in 10 Tagen zurück. 192 Jahre hielt trotz mancher Störungen diese Blütezeit an. Dann wurde 1679 der Markt von Mittenwald wieder nach Bozen zurückverlegt. Und Handel und Waren und Industrie verfiel bis auf die Geigenindustrie. Von der Geigenmacherei versteht schier jeder Mittenwalder was, seit Matthias Klotz am 11. Juni 1653 geboren ist. Auch der Hirsel, Freilich nicht so viel wie jener Hirsel, der nach seiner Lehrzeit beim Geigenmacher Amati sein Heimatdorf zum bayerischen Cremona machte, in dem es klingt und singt und von dem aus liebliches Saitengeschwirr durch die Welt erklingt. Dem Hirsel sein braves Weib war's, das zuerst den Gedanken bekam, es solle der Hirsel, weil jetzt eine gar so notige Zeit kommen sei, probieren, ob mit der Geigenmacherei was zum Verdienen sei. An einem stillen Winterabend war's. Dem Hirsel sein Weib saß mit den drei Buben beim Ofen und erzählte ihnen die alte Sage von den zwei Jungfrauen, die vor Zeiten in der Judengasse zum Mittenwald lebten und von denen niemand wusste, von woher sie waren. Da ging einmal ein Holzknecht in den Rhein an den Karwendel hin, und da hörte er aus dem Wald schreien, »Hey, Jochmann, sag zu den seligen Jungfrauen in der Judengasse, der Strutzimutzi ist tot!« Der Jochmann richtete das aus. Die Jungfrauen gaben keine Antwort, aber von jenem Tage hat sie kein Auge mehr gesehen und niemand hat mehr was von ihnen gehört. Dem Hirsel sein Weib seufzte dabei und meinte, wenn doch die seligen Jungfrauen noch da wären, die könnten schon helfen in dieser Zeit der Not. Der Hirsel sagte nichts, machte sich aber eine ganze Menge an Gedanken. Mit der Geigenmacherei war's nichts, das sah er bald selber ein. Seine Fäuste passten zum Schneckenmachen nicht, auch nicht für die Wirbel und Stege, höchstens zur Not zum Korpus machen, aber auch da hätte es viel zu langer Zeit bedurft, um die notwendige Gewandtheit zu erreichen. Den wackeren Verleger dauerte der kreuzbrave Hirsel, wie er so demütig vor ihm stand und um Verdernst bat. Vom Holz täte der Hirsel ja was verstehen, das könnte also gehen beim Einkaufen von Fichten und Ahornholz. Und dann könnte der Hirsel Aufseher werden in der Sägmühle, wo das klingende Holz zu Deckeln, Böden, Zargen und Hälsen zerschnitten wird, bis die Stücke nach langem Lagern völlig getrocknet den Geigenmachern zur Bearbeitung übergeben werden. Wie dem Hirsel die Augen glänzten bei dieser Eröffnung. So rührend war der lange Kerl in seiner Dankbarkeit, dass dem Verleger ganz weich wurde ums Herz. Mit einem Handgeld für den Anfang schob der Hirsel auf sein Lächeln zu, glückselig wie noch nie. Einen besseren Aufseher und Arbeiter hätte der Verleger gar nimmer kriegen können. Der Hirsel erlangte das vollste Vertrauen seines Brotherrn, der von Zeit zu Zeit sich erkundigte, ob's jetzt wieder aufwärts ginge beim Hirsel. »Freilich, gelt's Gott tausendmal«, meinte dann der Hirsel. Nach Jahr und Tag bekam der Verleger auch heraus, wie es dem Hirsel mit seiner Spekulation übel erging. Und der wackere Mann wusste auch da Rat. Er forschte der Sache nach, ermittelte den Holzhändler in der Stadt und seinem Einfluss gelang es für den Hirsel, den größten Teil der Forderung einzubringen. Jesus, das Glück! Mit Erlaub seines Brotherrn durfte der Hirsel, wenn es in der Sägmühle stiller mit der Arbeit wurde, wieder flößen und auch dadurch etwas Geld verdienen. Nur vom Spekulieren wollte der Hirsel nichts mehr wissen. Auf eigene Rechnung fuhr er nimmer. Und wie es dann wegen der Eisenbahn allweil magerer wurde mit dem Floßverdienst, da steckte der Hirsel die Flößerei ganz auf und blieb Sägmüller für den Geigenmacher schlicht und recht.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Christian Jungwirth hat gelesen und das wird er auch an den kommenden Sonntagen tun. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gern wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin www.br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen recht schönen Sonntagabend und dann eine gute Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Der Frühbeistefan sagt, viel Gott.